österreichischen und die Industriellen der Welt, früher hätte man gesagt die Kapitalisten, die haben Arbeitskräfte gebraucht und haben eigentlich einen freien Arbeitsmarkt verlangt als Korrelat zum wirtschaftlichen Arbeitsmarkt. Und so ist es dazu gekommen, dass wir halt sehr viele Leute bekommen haben, vor allem in Berufen, für die wir keine nationalen Arbeitskräfte gefunden haben. Typisch für Österreich, dass in der großen Vorarlberger Textilindustrie kein Österreicher mehr in diesen gesundheitsschädigenden Färbereien arbeiten wollte. Die Türken haben sich nolens volens dazu bereit gefunden und deshalb hat auch Vorarlberg, das konservativste Bundesland Österreichs, die größte Zahl von Gastarbeitern. Dort gibt es 20-30% davon. Die grundsätzliche Ablehnung jeglicher Planung hat auch dazu geführt, dass in Österreich man dem Sozialministerium von lokalen Stellen die größten Schwierigkeiten bereitet hat. Auch eine noch so liberale Handhabung dieses Problems ist auf die Ablehnung lokaler Behörden sehr oft gestoßen. Ich habe, da ich Präsident der Weltassoziation Islam and the West geworden bin, vor allem auf Drängen der islamischen Vertreter islamischer Staaten, habe ich unlängst auf einer Zusammenkunft festgestellt, dass, wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, komme ich zu der Überzeugung, dass die dritte Religion, die dritte, der in der Reihe der Religionen in Europa, in Westeuropa, die islamische geworden ist. Ein Phänomen, das vollkommen übersehen wird und dessen Aspekte man auch übersieht. Das führt nämlich zu großen inneren Konflikten zwischen denen, die so rasch als möglich die Assimilation haben wollen, damit ihre Kinder als Österreicher aufwachsen, und auf der anderen Seite die aus dem Fundamentalismus sich ableitende Auffassung, dass man die Assimilation verhindern müsse. Es zeigt sich also bei dieser wirtschaftlichen Diaspora des Islams dasselbe Phänomen wie bei den Juden, dass die einen für die Assimilation sind und sich als Österreicher, Deutsche, Franzosen und so weiter betrachten und die anderen gegen die Assimilation sind, weil sie haben wollen, dass es den permanenten Druck gegen die Juden gibt, damit der Zionismus, der extreme Zionismus, seine Existenzberechtigung in der kommenden Geschichte bezeugen kann. Das ist meine persönliche Auffassung, mit der ich demnächst in Israel wieder große Scherereien haben werde. Was das auf Französisch heißt, weiß ich eigentlich nicht. Das ist ein typisch österreichisches Wort. Ich komme aus einem Lande und bin geboren noch in einem Reich, in dem es den größten Melting Pot Europas gegeben hat. Und das hat auch eine Werbefirma, eine sehr intelligente, unlängst einmal entdeckt, indem sie gratis und aus eigenem riesige Plakate anschlagen ließ, wo ein kleiner österreichischer Bub steht, der in Lederhosen, typisch österreichisch gekleidet ist, österreichisch aussieht, sogar alpenländisch aussieht, der steht vor einem großen Fremdarbeiter, Gastarbeiter, wie sie bei uns heißen, mit dem Käppi. Und der Kleine sagt zum Großen, ich verstehe eigentlich, ich heiß, wird er gesagt, Coleridge, du heißt Coleridge, warum sagen alle zu dir Tschusch? Tschusch ist ein Schimpfwort für den Eingewanderten noch aus der alten Monarchie. Das zeigt so deutlich die Situation in Österreich. Das, was heute ein Gastarbeiter ist, das war vor 3 Generationen auch einer. Nur, dass er total aufgegangen ist, wenn man so will, feststellbar im Wiener Telefonbuch, in der Bevölkerung, und alle anerkennen das. Bemerkenswert ist übrigens, dass die bedeutenden österreichischen Naziführer, die wir ja in einer etwas unproportioniert großen Zahl gehabt haben, meistens slawische Namen gehabt haben, die sie sich mühsam verändern ließen in sehr germanische Namen, aber bei allen, wie zum Beispiel beim größten Nazi Österreichs, bei Globocznik, ist es ihnen nicht gelungen. Das ist nämlich ein slawischer, ein südslawischer Name. Sie sind also in den meisten Ländern formal gleich, die Gastarbeiter, genießen, wie sich für eine demokratische Republik gehört, die gleichen Rechte, aber mit der Gleichheit geht es ihnen so wie mit jener berühmten Gleichheit vor dem Gesetz, von der Anatole France gemeint hat, dass sie gleichermaßen den Armen und den Reichen verbietet, unter Brücken zu schlafen und zu stehlen, wenn sie hungrig sind. Um hier einen zu zeigen, ob es überhaupt möglich ist, zu prüfen, ob es überhaupt möglich ist, ein Konzept zu entwickeln, das ist bis jetzt noch nicht in dem Maße gelungen, als man es wünschen würde. Es ist nämlich merkwürdig, dass jetzt, wo man die Arbeitskräfte nicht mehr braucht, sich die Unternehmer mit den konservativen Regierungen, typisch dafür ist Westdeutschland, identifizieren und die fremdenfeindliche Politik der Konservativen, allen voran der Deutschen, die unterstützen, während sie früher nicht genug fordern konnten, dass man den freien Arbeitsmarkt respektiert, auch für Nicht-Deutsche. Die politischen Parteien haben dieses Problem erkannt, und die Konservativen wetteifern nun überall um eine effiziente, fremdenfeindliche Politik. Alle Parteien sind mit diesem Problem konfrontiert. Und es ist nicht immer ganz leicht, auch in sozialdemokratischen Parteien oder demokratisch-sozialistischen Parteien, bei den eigenen Anhängern Verständnis für eine echt liberale Haltung zu finden. Das habe ich oft genug erlebt. Wenn wir zum Beispiel vor dem Problem standen, dass irgendwo Arbeiter entlassen werden mussten, obwohl das bei uns in geringerem Ausmaß glücklicherweise der Fall war als anderwärts, dann hat es immer wieder Stimmen gegeben, die gesagt haben, na, zuerst müssen natürlich die Ausländer gehen. Und dabei habe ich aber ein überwältigendes Erlebnis immer wieder gehabt, dass es Leute gegeben hat, die aufgestanden sind und sagen, neben mir steht bei der Werkbank ein Jugoslawe. Der ist schon 10 Jahre da, seine Kinder gingen bei uns in die Schule und ich sehe nicht ein, warum der als Erster gehen muss. Wenn schon einer gehen muss, wenn schon Leute gehen müssen, dann müssen wir schauen, ob wir die Alten in Pension schicken können, vorzeitig. Das Arbeitsleben ist ja sehr gesundheitsschädigend im Allgemeinen. Sie haben Ihre fremden Kollegen aus dem gleichen Betrieb in Schutz genommen. Das muss ich sagen, zum Unterschied der Ereignisse, die es unlängst in einer großen Automobilfabrik gegeben hat. Die österreichischen Arbeiter, ich bin oft in die Betriebe gegangen, ich bin jede Woche auch als Bundeskanzler in irgendeinen Betrieb gegangen, um den Kontakt mit den Menschen nicht zu verlieren. Weniger aus taktischen Gründen, weil ich halt wissen wollte, wie gerade die Situation ist. Gestern gab es eine große bis halb eins dauernde Diskussion über Taktik und ihren moralischen Aspekt in der Politik. Und da habe ich immer wieder erfahren, dass im eigenen Betrieb der Berufskollege, der ungefähr dieselbe Arbeit macht, absolut als einer der ihren empfunden wurde. Und das hat uns oft das Problem leichter gemacht. Anders in den Wohngebieten, weil es bei uns das sonderbare Phänomen gab, dass in den kleinbürgerlichen Bezirken Wiens, wo es relativ große Wohnungen gegeben hat, oder in den mittelbürgerlichen Bezirken, diese großen Wohnungen verwendet wurden, um 12, 14 und 18 und 20 Gastarbeitern eine Unterkunft zu geben. Das heißt, dort, wo es private Häuser gegeben hat, also Häuser in privatem Besitz, hat es eine Agglomeration von Gastarbeitern gegeben, die zugegebenermaßen zu einer gewissen Verslammung geführt hat, schon allein durch den Umstand, dass die Wohnungen halt aus Profitgründen überbelegt waren. Derartig ist natürlich nie passiert in den Häusern, die der öffentlichen Hand gehört haben. Das sind viele, sehr viele in Wien. Nun, die Situation hat ihre wirtschaftliche Begründung. Wissen Sie, ich bin ja einer, der in die austromarxistische Schule gegangen ist. Und das sage ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit, was nicht unbedingt zu Steigerung meiner Popularität geführt hat, weil nämlich das Wort vom Austromarxismus durch die Ignoranz der Menschen nicht so definiert wurde, wie das sich gehört, nämlich als eine große, berühmte Schule von Epigonen, die eben der Auffassung waren, dass nicht alles, was Marx erkannt hat, unbedingt viel genug ist richtig geblieben und wird jetzt noch richtiger, wie zum Beispiel das Wort von der Reservearmee des Proletariats. Wie wollen Sie denn diesen Dauerzustand von über 30 Millionen Arbeitslosen in den Industriestaaten anders oder besser benennen? Wenn Sie es wollen, können Sie es tun. Ich halte mich an ein altes Wort von Marx. Aber so sehr ich kritisch bin bei anderen, so gibt es natürlich eine globale Bestätigung von der Konzentration des Kapitals, die heute weit über das Maß hinausgeht, das es noch vor 10 Jahren gegeben hat, weil es nicht nur zu multinationalen Entwicklungen geführt hat, sondern dass heute entwickelt sich das alles zu multikontinentalen Entwicklungen. Ich habe das zuletzt erst in Japan wieder mit großer Deutlichkeit erkannt. So möchte ich also zurückkommen und sagen, dass die soziologische Ursache für diese Fremdenfeindlichkeit in dem Umstand vor allem zu sehen ist, weil eben das gesellschaftliche Sein, das Bewusstsein der Menschen verändert, weil es eben nach dem letzten Employment Report der OECD über 30 Millionen Arbeitslose in der Welt gibt und das sich jetzt herausstellt, was sehr viel ernster ist, als viele meinen, dass der Umstand einer beginnenden, langsam in Europa anlaufenden Hochkonjunktur diese Arbeitslosigkeit nicht nur nicht verringern wird, sondern vergrößern wird. Denn wenn man heute in einen Betrieb investiert, dann investiert man, um den Kostenfaktor Arbeit zu reduzieren. Und das ist die Ursache dafür, dass wir es eben mit einer steigenden Arbeitslosigkeit, das ist ein Phänomen dieser Zeit, während der Hochkonjunktur, in der Hochkonjunktur zu tun haben. Und der Umstand, dass die Beschäftigtenzahl in den Vereinigten Staaten so hoch geworden ist oder höher geworden ist, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahl der Arbeitslosen nicht wesentlich geringer geworden ist. Und selbst wenn das geschehen sollte, dass beides eintrifft, dann beweist das noch nicht, dass das ein Zustand ist, der lange anhalten wird. Denn es besteht die Tendenz, auch in Silicon Valley, in dem Wunderland des Kapitalismus, dass, wenn man da die Berichte hört, glaubt man sich manchmal, in die Märchenwelt von Alice in Wonderland versetzt zu werden. Wenn das passieren sollte, in Silicon Valley wird uns das ja vorgeführt. Der Arbeitsprozess wird immer mehr zerlegt in so einfache als möglich, aus einzig und allein einem Grund, weil man ihn verlegen möchte in die Billigländer, in die Schwellenländer in Asien. Das geschieht in steigendem Maße und so wird in einer sehr avancierten Sparte der modernen Industriegesellschaft eben die Beschäftigtenzahl nicht wesentlich größer werden oder wenn, dann nur sehr temporär. Das Problem ist, dass ich mich tummeln muss. Ich muss mich beeilen, weil ich das Gefühl habe, ich habe meine Redezeit bald überschritten. Und ich werde das auch tun. Die kryptofaschistische Partei des Le Pen, ich will nicht mich auf so vertraulichen Fuß mit ihm stellen, dass ich auch seinen Vornamen erwähne. In Österreich ist das nämlich ein Zeichen eines gewissen Nahverhältnisses, wenn man den Vornamen auch noch anführt und die Popularität verstärken soll. Ich glaube, dass mit Le Pen nicht ein neuer Pujat gekommen ist, sondern einer, der halt leider, mit dem man halt leider, so glaube ich, als einer der passiven Zeugen des Faschismus, zweier Faschismen, eines österreichischen und eines deutschen Faschismus, dass man sich hier nicht Illusionen machen soll über die Dauer dieser politischen Gruppierung. Ich stehe grundsätzlich immer auf einem Standpunkt in Österreich. Ich bin ein großer Optimist immer gewesen und glaube, dass sehr vieles machbar ist, wenn wir wollen und wenn wir uns die Kraft dazu verschaffen. Aber wissen Sie, man soll eigentlich auch pessimistische Alternativen berücksichtigen. Treten Sie nämlich nicht ein, diese pessimistischen Alternativen, dann haben wir Glück gehabt und das verübelt uns dann niemand. Weh uns, wenn wir so wie in der Vergangenheit zum Beispiel den Hitlerismus bagatellisieren oder gar, wie es seitens der braven demokratischen Bürger vieler Länder geschah, den Faschismus identifiziert haben mit der Pünktlichkeit des Zugsverkehrs in Italien, der seit Mussolini, die zugenommen hat seit Mussolini. Aber ich möchte gerne sagen, dass es ja so auch begonnen hat mit dem Antisemitismus. Es gibt, ich bin ja ein Mann jüdischer Herkunft in einem Land, in dem es eine gewisse, doch permanente, wie in allen Ländern übrigens, außer vielleicht Holland und Dänemark, es einen latenten Antisemitismus gibt. Und ich habe mich daher immer der Diskussion über den Antisemitismus gestellt oder habe sie provoziert. Und da habe ich ein Argument immer wieder verwendet. Der Narzissmus war ja keine wirklich nationale Bewegung. In den Gesprächen Hitlers mit seinem Danziger Statthalter Rauschning sagte er immer wieder: Ich weiß nicht, was die Juden immer mit den Südtirolern haben. Ich werde jedenfalls das Schicksal der Südtiroler, meinte Hitler sinngemäß, nicht der Freundschaft mit Mussolini opfern. Und so kam es auch, dass hunderttausende österreichische Südtiroler, deutschsprechende Südtiroler, geradezu das Paradebeispiel für alle echten nationalen Österreicher und Deutschen sogar, dass Hitler sie selber zur Auswanderung aus Südtirol veranlasst hat. Und heute gibt es noch zehntausende Südtiroler in allen Teilen Österreichs und Deutschlands, die seinerzeit von Hitler zur Auswanderung aus ihren angestammten Tälern veranlasst hat. Also national im guten Sinne des Wortes war der Hitler sicher nicht. Was aber sicher war, er war ein Antisemit und gelernt hat er das vom Wiener Bürgermeister, vom Wiener christlichsozialen Bürgermeister, dem sagenumwobenen Dr. Karl Loeger, der ein hervorragender Kommunalpolitiker war, der Wien sehr modernisiert hat, aber auf der Welle des Antisemitismus sich hinauftragen ließ. Und als er einmal gefragt wurde von Dr. Spitzmüller, einem großen Österreicher und guten Beamten, liberal in der Grundgesinnung und trotzdem religiös, er hat ihn gefragt: Herr Bürgermeister, wieso können Sie, der Sie so ein großer Antisemit sind, bei jeder Entscheidung wirtschaftlicher Art zuerst den jüdischen Bankdirektor Palmer zu Rate ziehen? Worauf seine charmante Art die Antwort kam, die sehr lehrreich ist: Schauen Sie, Herr Doktor, der Antisemitismus ist ein Pöbelsport. Den braucht man immer, wenn man oben ist. Hitler hat das Gegenteil bewiesen. Er hat den Antisemitismus zum Völkermord entwickelt. Aber was es mir ankommt in diesen Zeiten, ist eines, und da kann ich nicht genug warnen. Damals hat es mit dem Antisemitismus begonnen. Der hat die Leute sehr viel mehr angesprochen als als alle diese nationalen Geschichten. Und vor allem deshalb, weil sich der größte Schurke, wenn er nur ein sogenannter Arier war, höher stehen und besser gefühlt hat, als Herrenmensch gefühlt hat gegenüber dem jüdischen Untermenschen. Ich habe dieses Gefühl der Befriedigung erlebt, als der berühmte deutsche Professor Blumenthal, einer der größten Krebsforscher dieser Zeit, von einem SS-Mann veranlasst wurde, die sogenannte Häuseltour zu machen. Das heißt, er musste ein unfassbar verdrecktes Klosett reinigen und am Türpfosten angelehnt stand ein brutaler, dummer SS-Mann und ist sich halt vorgekommen als Herrenmensch gegenüber so dem Professor Blumenthal, der eigentlich nichts anderes verbrochen hat, als dass er sich bemüht hat, das echte Krebsübel der Menschheit zu bekämpfen. Nun, sehen Sie, mit dem Antisemitismus hat es begonnen, mit der Unterjochung aller Völker bis hinauf nach dem hohen Norden hat es seine Fortsetzung gefunden und die letzte Konsequenz des Narzissmus war, dass insgesamt, ich glaube, viele, viele Millionen Deutsche und Österreicher den Tod gefunden haben. Alle Völker Europas sind praktisch vom narzisstischen Deutschland unterjocht worden Und der alte Satz Philippe Turatis ist, den wir oft gehört haben, noch in den 30er Jahren, du wirst dich erinnern, ist wahr geworden, obwohl wir es immer wieder dann den Menschen auch gesagt haben. Er sagte bei einem Kongress, bei dem ich die Ehre hatte, als junger Bleistiftspitzer anwesend zu sein, damals gab es noch keine Füllfedern oder keine solchen Bleistifte wie die. Ich hatte die große Ehre, die Bleistifte für Leon Blum und Emil van der Velde und viele andere zu spitzen, die vergessenen Regenschirme nachzutragen. Und damals habe ich das getan, weil ich zuhören wollte in Wirklichkeit, wodurch die Bleistiftspitzerei gelitten hat. Ich habe aber ein großes Wort gehört, als der greise Philippe Turati sagte, sehen Sie, liebe Genossen, so ungefähr hat es gelautet, ihr, die ihr im Vollbesitz der Demokratie seid, in der Jugendkraft eurer Bewegungen, ich komme zu euch als die Vorhut der großen Niederlage und ich sage euch, der Faschismus beginnt als Krieg innerhalb eines Volkes und hört als Krieg zwischen den Völkern auf. Das gesagt 1928 in Brüssel. Aber weil die Menschen nicht hören wollten und weil wir offenbar das alles nicht in der entsprechenden Weise verbreiten konnten, ist es so gekommen, dass Millionen Menschen, die gemeint haben, das mit den Juden gehe sie eigentlich nichts an, manche sogar gemeint haben, es ist Schatten um sie, aber nichts getan haben dagegen. Mit den Juden hat es angefangen, möchte ich auf österreichische Art sagen, und mit den Norwegern ist weitergegangen und mit den Deutschen und Österreichern, Engländern und Franzosen, die haben dann endgültig die Millionenzeche zu bezahlen gehabt. Ich habe noch im Ohr, wie mir einer der französischen Genossen beim letzten Kongress wenige Wochen vor dem Krieg gesagt hat, ihr wollt eure Freiheit in französischen Schützengraben erobern, wieder erobern. Das war die Zeit, wo das Wort von Pamourir pour Danzig entstanden ist und ich damals sagen musste, Freunde, das ist längst vorbei, eure Freiheit. Tuareg agitur steht auf dem Spiel. Und das ist eine Lehre, die man aus der Geschichte ziehen muss, auch im Zusammenhang mit der Xenophobie. Und darüber jetzt einige ganz kurze Konklusionen. Die Arbeiter, die sich der Xenophobie hingeben oder xenophob sind, verstehen nicht, wie sehr sie sich selber schwächen. Denn nichts kann sich die Unternehmerschaft besser wünschen als ihre natürlichen Gegner oder wenn man so will, als ihre Sozialpartner sich schwächen, sich fast halbieren in manchen Betrieben. Und es ist doch eine unglaubliche, törichte Sache, wenn im Verteilungskampf, ich sage absichtlich nicht im Klassenkampf, das Modewort heißt Verteilungskampf, wenn im Verteilungskampf der Klassen, der Interessengruppen, wenn man so will, man sich selber schwächt, indem man sich teilen lässt. Ich bin kein Stratege, kein Militär, aber eines habe ich gelernt, dass die beste militärische Taktik die war, ein mächtiges Heer, mit dem man es zu tun hat, in zwei Teile mindestens auseinander zu dividieren, wie wir wienerisch sagen. Die Unternehmerschaft also versteht ganz genau und instinktiv, möchte ich fast sagen, dass diese Uneinigkeit eine große soziologische Bedeutung, was ihre eigenen Interessen betrifft, hat. Und das unterstützen sie auch sehr bewusst konservativen Regierungen, die das sich zum politischen Ziel gemacht haben. Es gibt also die beträchtlichste Xenophobie unter den arbeitenden Menschen selbst, und hier entstehen die großen Erziehungsaufgaben der Arbeiterbewegungen und der Arbeiterbewegung schlechthin. Es ist das soziale Laster unserer Zeit, soweit es jedenfalls die Arbeiterschaft betrifft. Und es würde eines neuen Ferdinand Lassalle bedürfen, der, glaube ich, einmal gesagt hat, aber du Stadler wirst es besser wissen, der einmal gesagt hat, es ziemen euch nicht die Laster der Unterdrückten. Und so mit einem solchen Laster haben wir es nun zu tun.